Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seiler See mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Da sind wir mal wieder und so schnell hintereinander.
Fast ungewohnt.
Herzlich willkommen zu Kühe, Schweine, Iserlohn. Heute einer besonderen Ausgabe. Denn der Mann, der lange geschwiegen hat, sitzt hier. Und wir werden ihn gleich mal fragen, warum. Nein, wir haben ihn eingeladen, aus gutem Grund. Vielleicht das vorneweg einmal erklärt. Ihr erinnert euch ja an unsere 100. Ausgabe von Kühe, Schweine, Iserlohn. Und da hatten wir zwei Fans am Start, die wir eigentlich heute gerne auch hier im wunderschönen Besprechungsraum der Roosters begrüßt hätten. Aber
die beiden da sind. Oder andere Vertreter aus der Fanschaft von unseren Ansprechpartnern. Wenn jetzt nicht zwangsläufig die beiden sein müssen, aber
genau.
Irgendjemand.
Eigentlich haben wir ein paar Themen ja aufbereitet und wir hätten uns gefreut, wenn sie da gewesen wären, aber das neue Fangremium hat gesagt, wir kommen nicht. Ich habe dann mal gebeten, das zu erklären und lese einfach mal vor, was sie mir geschrieben haben drauf. Hallo Mirko, besten Dank für die Einladung zum Podcast. Weiter sind wir ebenfalls sehr erfreut darüber, dass auch Wolfgang Brück Bereitschaft und Interesse an einem Dialog mit uns zeigt. Bisher kam es jedoch aus unterschiedlichen Gründen noch nicht zu einem direkten Gespräch zwischen uns und dem geschäftsführenden Gesellschafter der Iserlohn Roosters. Für einen Dialog, der auf Augenhöhe stattfinden und auf ein gewisses gegenseitiges Vertrauen basieren soll, erachten wir eine Podcast-Diskussion, Unterhaltung als den falschen Rahmen für einen ersten persönlichen Kontakt. Aktuell liegt unser Fokus auf der direkten Kommunikation mit der Iserlohn Roosters GmbH und das Erarbeiten von Themen, welche gemeinsam angefangen werden können. Aus diesen Gründen sehen wir uns leider nicht in der Lage, diese aktuelle Einladung anzunehmen. Gerne, sehr gerne melden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt bei dir, um einen gemeinsamen Podcast zu organisieren. Mit sportlichen Grüßen. Das Fangremium der Iserlohn Roosters.
Du möchtest jetzt wissen, was ich davon halte.
Nee, das würde ich jetzt nicht verlangen von dir. Also wie gesagt, ich finde es grundsätzlich gut, dass man erst vielleicht mal persönlich reden will und bin da mal gespannt. Hätte mir allerdings gewünscht, in einem netten Rahmen einfach mal ein bisschen plaudern zu können. Sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube jetzt, dass es tatsächlich für tiefergehende inhaltliche Diskussionen wirklich nicht der richtige Rahmen ist, aber vielleicht für die Öffentlichkeit relevante Themen zu bringen, sich darüber auszutauschen, dann vielleicht doch, vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt.
Wir akzeptieren das.
So ist das in der Demokratie.
Am Ende des Tages ist wichtig, dass alle miteinander auskommen. Und wenn zukünftig ihr eine wunderbare Gesprächsbasis findet mit allen, die daran beteiligt sind und wir nächstes Jahr
einen Podcast machen. An mir ist es noch nie gescheitert.
Dann kriegen wir das hin. So, dann starten wir jetzt einfach mal los mit dem Gespräch und Wolfgang Brück. Aber nicht, bevor wir einen der zwei allerbesten, großartigsten Sponsoren gehört haben, die diesen Podcast begleiten.
Ich bin gespannt.
Mahler Rennfort wünscht euch viel Spaß bei Kühe, Schweine, Iserlohn, dem Radio MK Roosters Hockey Podcast. Die eigene Wohnung renovieren, während man drin wohnt? So verrückt kann doch keiner sein. Allerdings, es gibt Leute, die haben das schon gemacht und sind zufrieden. Die haben es mit uns, mit Mahler Rennfort gemacht. Wir haben freundliche und aufmerksame Mitarbeiter, die wirklich sauber arbeiten. Die räumen die Möbel für sie raus und wieder rein und decken richtig gut ab. Tolle Farben, Tapete, Teppiche. Wir beraten sie detailliert bis zu ihrem Traumergebnis. Melden sie sich unverbindlich und wir reden miteinander. Sie finden uns unter rennfort.de. Rennfort mit einem N und hinten mit DT.
Wolfgang Brück, herzlich willkommen in unserem Podcast. Lange nichts von Ihnen gehört.
Hallo zusammen.
Warum so stillschweigend im Moment? Man hat den Eindruck, er ist nicht so präsent wie vorher. Liegt es nur am Sportdirektor, der ihm wirklich jetzt die ganze Last von der Seele nimmt, dass er nicht mehr über den Sport reden muss?
Das ist sicherlich ein sehr wichtiger Grund, weil letztendlich ist ja die Frage, was ist mein Job hier in dieser Organisation, welche Rolle nehme ich da ein? Und in den vergangenen Jahren war es sicherlich so, dass ich verstärkt im Bereich auch sportlicher Themen befragt wurde und Rede und Antwort stehen musste. Und wir haben ja auch über den Gesellschafterkreis immer mitgeteilt und argumentiert, dass wir uns eine breite Basis wünschen im Bereich der sportlichen Verantwortung. Und in dem Moment, Als Franz Fritzmeier zum Jahreswechsel an Bord gekommen ist, hat sich natürlich auch mein Aufgabenbereich etwas verschoben, in dem Sinne, dass ich nicht mehr so präsent sein musste. Und das ist dann der Grund letztendlich. Aber deswegen hat das ehrlicherweise ja gar nicht was mit Schweigen zu tun, sondern ich denke, mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass das Schiff in Anführungsstrichen, was sicherlich das eine oder andere Mal in stürmischer See war, mit allen anderen, die hier involviert sind, zu versuchen, in ruhigere Gewässer zu bringen. Und dazu ist keine Medienpräsenz notwendig, da ist keine Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Die ist dann notwendig, wenn, und da werden wir vielleicht ja heute auch drüber sprechen, das eine oder andere hinterfragt wird von der Öffentlichkeit, von den Fans, von den Sponsoren, wo wir als Organisation und ich als stellvertretender Rede und Antwort stehe, das mache ich auch gerne. Aber sicherlich diese Präsenz, die aus den sportlichen Gründen da in den vergangenen Monaten und Jahren notwendig war, ist jetzt nicht mehr so gegeben. Und das ist für mich auch sehr, sehr angenehm, ehrlicherweise.
Weil Sie ja auch immer ehrlicherweise gesagt haben, Sport, ja, da kann ich mitreden, aber ob ich wirklich das Thema so durchdringe wie ein Sportdirektor, das ist die große Frage. Und trotzdem haben wir Sie alle mit Fragen genervt.
Naja, ich habe ja ehrlicherweise nie behauptet, dass ich Ahnung vom Hockey habe. Das ist nicht meine Kernkompetenz, das habe ich auch immer zum Ausdruck gebracht. Das war nur so, dass der eine oder andere auch Jahre zurück vielleicht öffentlichkeitsscheu war oder medienscheu war, sodass zum Schluss das Los auf mich fiel. Das war ja auch immer, da verstehe ich natürlich auch die Journalie und die Medien insgesamt und das Fernsehen. Natürlich muss irgendjemand dann zum Schluss vom Vereinsseite da auftreten. Aber dass ich da muss man sich ja immer vor Augen führen, dass man in den letzten Jahren nicht über eine Siegesserie immer befragt wurde, sondern häufig über sportliche Misserfolg. Aber ich finde, das gehört natürlich auch dazu, dass wir als Verein uns in dem Moment nicht zurückziehen. Und die Rolle habe ich dann zum Teil übernommen, aber wie gesagt, es ging ja nie um Details dahingehend, hat der Spieler jetzt gut gespielt, was ist mit dem System oder sonst was irgendwo. Mein Job ist es auch in dem Bereich ganz klar nur, und das ist das Schöne, auch heute mit dem Sportdirektor, wenn er eine Planung hat, wenn er eine Entscheidung treffen will, das mein Go zu geben, was einfach den wirtschaftlichen Rahmen betrifft, aber nicht zu sagen, pass mal auf, ich hätte gerne einen Spieler, der drei Beine hat oder der letztes Jahr 100 Tore geschossen hat. Das ist nicht meine Kompetenz, sondern dafür sind andere Leute jetzt auch dankbarerweise sehr verantwortlich.
Felix war ja nicht da, also er hat sich ja gedrängt um eine der schönsten Veranstaltungen im Jahr, die Jahreshauptversammlung, bei angenehmen, ich würde sagen 45 Grad ungefähr im wunderbaren VIP-Bereich der Iserlohn Roosters. Hast du alles richtig gemacht übrigens?
Ja, weiß ich nicht, ob ich immer alles richtig mache. Ich wäre auch grundsätzlich gerne da gewesen, aber Herr Brück sagt ja zum Beispiel auch immer, wenn man gute Leute an seiner Seite hat, dann muss man ja auch nicht immer selber an erster Stelle stehen.
Und du hast es ja auch mal verdient.
Ich wäre auch in einer vollklimatisierten Turnhalle verhindert gewesen, sagen wir es mal so.
Fanden Sie die Jahreshauptversammlung so langweilig wie nie? Es gab, glaube ich, nur, lassen Sie mich überlegen.
Zwei Nachfragen, ne?
Also weil das ist ja eigentlich der schönste Moment des Jahres, oder?
Ich finde sowas respektlos, wenn ich sagen würde, dass ich etwas langweilig finde würde. Letztendlich ist es der Moment, wo wir als Vorstände, sowohl der Nachwuchs als auch der Hauptverein, Rechenschaft ablegt und deswegen ist das schon mal gar nicht langweilig. Es ist ja auch bekannt gewesen, dass es finanzielle Schwierigkeiten bei den Jahren Roosters im abgelaufenen Geschäftsjahr gegeben hat. Also von daher finde ich, ist es auch unsere Aufgabe, da mal Klarheit reinzubringen, auch Lösungswege aufzuzeigen, auch Verantwortung zu übernehmen. Und genau das Gleiche mache ich ja für den Hauptverein in dem Moment. Und deswegen ist das auch ein respektvoller Umgang, ehrlicherweise. Ich war angetan, aber das hat was vielleicht auch mit der Größe des Raums zu tun gehabt. Es war ja doch brechend voll, aber ich freue mich einfach immer, weil das ist ja wie in vielen Dingen, umso mehr Menschen oder man in dem Moment in Kontakt kommt, sei es im Stadion, sei es bei Sponsorenveranstaltungen, sei es bei Jahreshauptversammlungen, dann zeigt das ja auch ein starkes Interesse und eine Leidenschaft für diesen Verein. Und dementsprechend finde ich das sehr angenehm. Es war nicht so heiß, wie Sie es gerade gesagt haben.
Für Sie vielleicht nicht, für Mirko schon.
Nee, ich habe draußen gesessen. Ich saß halb in der Halle, also ich hab's gut. Also,
vielleicht muss man an der Stelle...
Nein, ich meinte, also eigentlich bezogen, wenn ich das noch eben sagen darf, bezogen auf die Nachfragen. Weil eigentlich ist ja das Thema Verschiedenes immer alle schöne Thema. Und wir haben schon wirklich lange Ergänzungen zu den Versammlungen.
Ja, aber es ist ja auch ein Unterschied. Ich habe das ja so ein bisschen Revue passieren lassen, weil ich finde, es war ja auch, glaube ich, die 31. Jahreshauptversammlung, und ich erinnere mich noch an Zeiten, als ich mit Jochen Fieler in der Dächenhöhle gesessen habe, 1994 und 95. Stimmt, ja. Da war es natürlich ein bisschen kühler, ehrlicherweise, aber also nicht in der Dächenhöhle selber, sondern
im Restaurant.
So, und ich finde aber die Entwicklung und gerade auch der Fakt, dass jetzt der Sportdirektor da auch ein bisschen sowohl zur abgelaufenen Saison als auch zur zukünftigen Saison, anstehenden Saison erzählt, nimmt natürlich viele Fragen die Grundlage, weil er erzählt viel, wie er darüber denkt, was in der Vergangenheit passiert ist, was er über Spieler und System und Trainer für die neue Saison denkt. Also von daher, das waren ja auch die Themen, über die ich in der Vergangenheit relativ viel zu erzählen hatte bei der Frage-Antwort-Stunde. Und deswegen beschränkt sich das vielleicht heutzutage, ehrlicherweise. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich freue mich immer über eine rege Beteiligung. Und das zeigt ja auch, dass ein Verein lebt, ehrlicherweise.
Definitiv, Felix,
ich habe dich unterbrochen. Kurz noch der Hinweis, warum wir überhaupt in diesem Raum waren. Nämlich, dass die eigentlich dafür für vorgesehene und ungefähr doppelt so große Jürgens-Lounge, wo, glaube ich, jeder munter Platz gefunden hätte, da wäre es auch nicht viel kühler gewesen, glaube ich, bei den Temperaturen. Aber die stand uns aufgrund von Bauarbeiten leider nicht zur Verfügung, weshalb wir da ein bisschen improvisieren mussten in der Planung. Und aber wie du ja gesagt hast, alles... wie haben wir es formuliert, ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Und ich glaube, da kann man dann am Ende des Tages, korrigieren Sie mich, Herr Brück, auch froh drüber sein.
Es war kuschelig im Hühnerstall, definitiv. Franz Fritzmeier ist vielleicht ein erstes gutes Thema, über das wir mal sprechen könnten. Die Entwicklung der letzten 2-3 Jahre im Hinblick auf die sportliche Leitung hat, glaube ich, bei vielen gerade wieder zur Erkenntnis geführt, oh, guck mal, am Seiler See gibt es einen sehr konkreten Plan. Ich meine, ob der konkrete Plan oder ob sportlicher Erfolg auf einen konkreten Plan folgt, da haben wir am Seiler See schon viele Momente erlebt, wo das auch mal nicht der Fall war. Was gibt Ihnen im Moment so ein bisschen das Vertrauen in das Konzept und vor allen Dingen auch vielleicht in die Person Franz Fritzmeier, die mal wieder eine Basis schafft, dass die Iserlohn Roosters vielleicht auch über Jahre einen sportlichen Plan, der auch finanziell unterstrichen, es realisieren können?
Sie haben gerade selber gesagt, das ist, wir haben schon viel erlebt hier und es ist schwierig, harte Fakten zu benennen, warum man bestimmte Erwartungen haben kann. So. Wenn wir jetzt allein über den Sportdirektor, weil zum Beispiel ein klarer Fakt wäre ja, dass ich, wenn ich jetzt 1 Million, 2 oder 3 Millionen zum Beispiel mehr in eine Mannschaft stecken könnte als Personaletat, dann hätte ich einen Fakt, wo ich sagen würde, wenn ich mir die Vergleichszahlen angucke in der Liga, dann kannst du eine gewisse Erwartung haben und so. Wenn es jetzt eben nicht nur um das Geld geht, sondern tatsächlich um die Arbeitsweise, dann, und das, ich tue mich ein bisschen schwer, Menschen miteinander zu vergleichen und gerade auch seine Vorgänger, auch die Kombination Axel Müffler mit Doug Shedden, davor Christian Hommel über einige Jahre zu vergleichen, weil das beinhaltet immer so eine Herabwürdigung oder starke Kritik an diesen Konstellationen. Der Unterschied ist sicherlich, das ist kein Negativum den anderen Gruppierungen, die ich gerade genannt habe, gegenüber, dass hier jemand tätig ist, der auf der einen Seite ja auch sehr lange DL gespielt hat, der darüber hinaus einige Jahre als Trainer, Co-Trainer, Headcoach gearbeitet hat bei verschiedenen Vereinen in der DL und der dann auch in der Position des sportlichen Leiters, Managers, Sportdirektors, egal wie wir das jetzt nennen, viele Jahre, nämlich genau, glaube ich, 7 Jahre auch in Frankfurt gearbeitet hat. Das heißt, anders als die anderen beiden in der Konstellation natürlich einen großen Erfahrungsschatz hat, und für sich persönlich offensichtlich, und so habe ich ihn kennengelernt, eine klare Vorstellung hat, wie ein Kader auszusehen hat, wie ein Trainergespann auszusehen hat, welche Voraussetzungen die einzelnen Spieler in der Gruppierung haben sollen, welche Fähigkeit ein Trainer oder Gespann oder haben soll. Und da kann man schon erkennen, dass das jemand ist, wie gesagt, der viele, viele Jahre jetzt in dem Business unterwegs ist, was eben auch ein Vorteil ist, was aber umgekehrt eben auch sich gezeigt hat, und das war eine sehr spannende Situation, als er ja für sich entschieden hat, er möchte zum Ende der Saison, 10 Spieltage vor Schluss, auf der Headcoach-Position etwas.
Ich glaube, möchte ist das falsche Wort an der Stelle, aber er hat die Notwendigkeit gesehen.
Ja,
ne?
Möchte, ich streite mich jetzt nicht um die Worte, aber letztendlich, als er den, ich kann auch sagen, den Wunsch geäußert hat mir gegenüber, war letztendlich natürlich, trifft er solch eine Entscheidung nicht alleine und teilt uns damit, ich habe das gestern entschieden und ab morgen mache ich das oder so, sondern man geht ja da in eine Diskussion, und ehrlicherweise ist das auch keine Diskussion mit allen Verantwortlichen, die nur an einem Tag stattfindet. So. Das hat es ja damals auch nicht leicht gemacht, weil es war ja auch eine Pause, und Doug Shaggin ist mit seiner Frau nach Griechenland geflogen, und von daher war ja auch die Frage, wenn man denn die Entscheidung trifft, wie kommuniziert man das? Weil mir liegt es immer daran, wenn man eben eine Personalentscheidung dieser Tragweite trifft, dass man das auch in einer respektvollen Art und Weise macht. So, und bezogen auf Franz Fritzmeier habe ich ja gesagt, da musst du ja eine starke eigene Überzeugung haben, wenn du solch eine Entscheidung triffst, weil der Mann ist lange genug im Geschäft, der weiß, wie die Öffentlichkeit funktioniert, der weiß, wie Fans funktionieren, wie Sponsoren funktionieren. Denn er hat ja nicht gesagt, ich nehme jetzt einen anderen Headcoach, sondern ich gehe dann alleine oder ich übernehme dann den Job als Headcoach. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp, wenn es in der Buchse gegangen wären und wir abgestiegen wären, dann wäre klar gewesen, dass er einen sehr großen Rucksack über die Sommerpause mit in die neue Saison in der zweiten Liga genommen hätte. So, und das ist etwas, wo ich sage, das spricht für einen Menschen, der eine Überzeugung hat, der einen Weg gehen will. Und Sie haben es gerade wunderbar gesagt, im Grunde, ob der erfolgreich sein wird unter Berücksichtigung unserer finanziellen Möglichkeiten und was alles so passieren kann im täglichen Leben, das weiß ich nicht. Aber das war ein Moment, wo man sicherlich sagen kann, da hat jemand keine, auch für sich leichte Entscheidung getroffen, sondern da hat jemand etwas mit Brust und Überzeugung gemacht, ist auch in die Verantwortung gegangen, und Gott sei Dank ist es dann gut ausgegangen.
Franz Fritzmeier hat an seinem ersten Tag, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, hier auch im Podcast, Sie saßen dabei, weil wir ihn gemeinsam aufgezeichnet haben, gesagt, ich habe jetzt hier die Verantwortung. Wie spüren Sie das in der alltäglichen Arbeit? A, ist dieser Spruch und dieser Satz nicht selbstverständlich? Nicht im Eishockey-Business, das sagen nicht alle, die in gleicher oder verwandter Position unterwegs sind. Er hat es vom ersten Moment gesagt. Wie merken Sie das?
Also ich bewundere ja immer, welche Fragen ich so gestellt kriege, die ja zum Teil auch, naja, im Bereich reingeht, wo man nicht immer so objektiv, ich bin ja ein Zahlen-, Daten-, Faktenmensch, der danach getrieben ist und der natürlich nicht immer in Zahlen, Daten, Fakten das so festmachen kann, Ihre Frage jetzt. Ich kann das vielleicht so umschreiben, das kennt mich über viele Jahre, so hat das zumindest bei unserem Kennenlerngespräch nochmal zum Ausdruck gebracht. Und unabhängig davon, glaube ich, schätzen wir uns gegenseitig, aber es ist eine sehr, wie soll ich das sagen, also zwar regelmäßig, aber nicht so intensive Kommunikation. Wenn was ist, dann ist er definitiv da, weil er weiß, natürlich zum Teil betrifft das auch Dinge, die nicht nur unseren Club betreffen, was passiert in anderen Clubs, was passiert in der Liga. Er weiß, dass ich viele Menschen kenne, also von daher, wenn er das Gefühl hat, okay, ich könnte ihm mal helfen für Informationen oder sonst was, dann stimmen wir uns ab. Aber ansonsten ist das sehr businessmäßig, also nicht jetzt negativ gemeint, aber ich weiß, er macht sein Ding, und ich will auch nur Dinge wissen, wenn es wirklich von Relevanz ist, und ansonsten soll er sein Ding machen. Er hat auch, finde ich, einen sehr guten Austausch mit dem Headcoach, also überhaupt mit seinem Trainerstab, den er da hat, den er auch stark einbezieht. Er arbeitet natürlich auch immer noch mit Axel Müffler zusammen, da ist er auch zufrieden mit, also Aber wie gesagt, mit mir ist es eine Ebene, wo ich sage, da, wie gesagt, vorbehaltlich allem notwendigen sportlichen Erfolg ist das professionell, läuft alles und das ist sehr angenehm, so würde ich es jetzt beschreiben. Wie gesagt, deswegen geht es nicht immer nur um harte Fakten oder so.
Die Roosters haben lange gebraucht, um jemanden zu finden. Und manchmal ist es ja auch Timing. Also es muss auch jemand bereit sein, sich mit einem offen tatsächlich zu unterhalten. Also man redet sicherlich viel mit unterschiedlichen Menschen, könntest du dir nicht vorstellen und so weiter, aber muss, das war bei Stefan Niemann, so wie Franz das ja auch bei uns im letzten oder im 100. Podcast erzählt hat, auch schon so ein bisschen so, es muss zur richtigen Zeit der richtige Moment sein. Warum war bei Franz Fritzmeier und Ihnen, damit ja auch den Iserlohn Roosters, dieser Moment, als Sie, ich gehe mal davon aus, im Oktober, November, Dezember gesprochen haben, warum war das der richtige Moment, um für Sie beide zu sagen, ja, wir gehen das jetzt ein und wir gehen einen Weg, wo man überzeugt davon ist, dass am Ende diese Organisation profitieren kann?
Also erstmal nochmal vielleicht grundsätzlich, wenn das manchmal ja so wie so eine Langspielplatte bei mir kommt, aber Sportunternehmen sind anders als normale Wirtschaftsunternehmen. Warum? Das habe ich schon mal erklärt oder erkläre ich jetzt nochmal. Die Position des Sportdirektors ist die wichtigste und die entscheidet eigentlich absolut über den Erfolg oder Misserfolg dieses Vereins, dieses Unternehmens. Warum? Weil der entscheidet ja letztendlich, wer wird der Trainer, welche Spieler kommen dahin. Und damit trifft er gute Entscheidungen immer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Dann hast du auch sowohl sportlich als auch wirtschaftlich da deinen entsprechend einzuordnenden Erfolg. Und seit 30 Jahren, solange wie ich das jetzt mache, im Aufsichtsrat, der Liga, egal wo, wenn wir zusammen sind, diskutieren wir immer die Situation, dass diese Position eines Sportdirektors, Managers im deutschen Eishockey es ganz wenig Kandidaten nur gibt. Es ist eigentlich ein Closed Shop. Ja, und man sieht ja auch, wenn man sich die Liga anschaut und über 10 Jahre sieht, es gibt ganz, 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 ganz wenig Veränderungen in dieser Position. Trotzdem natürlich viele Vereine sicherlich unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und Prämissen nicht immer den großen sportlichen Erfolg haben. Aber mangels Angebot, in Anführungsstrichen, wechselt kaum einer.
Aber wieso ist das so?
Es gibt nicht dieses, das ist ja etwas, wo ich damals gesagt habe, wir müssten zum Beispiel wie das, wie heißt er im Bremerhaven? Der jetzt im Bremerhaven.
Alfred Prey.
Nein, Sebastian Furchner.
Sebastian Furchner. Also man müsste im Grunde, ja, Spieler, ehemalige Spieler dazu bekommen, eine kaufmännische Ausbildung zu machen, denn das sportliche Know-how haben sie, also so eine Ausbildung zu durchlaufen, ein Trainingprogramm von unserer Seite, von der Liga aufzulegen, weil zum Schluss fischen wir alle in einem sehr, sehr kleinen Teich. Natürlich gibt es in Übersee, in international Europa irgendwo, aber das ist immer schwierig, ehrlicherweise. Und deswegen ist der Kreis der Kandidaten so klein. Und deswegen sagen sie ja, sie haben das eben so ein bisschen salopp gesagt, Timing, ja. Entscheidend ist ja, wie ist denn die arbeitsvertragliche Situation dieser Kandidaten? Also ich kann ja vielleicht 2, 3, 4 Menschen sagen, wo ich sagen würde, die würden gut zu uns passen, das könnte man sich vorstellen, würde man in Gespräche gehen. Ja, aber Fakt ist, die haben alle Verträge dann bei ihren Vereinen und da kommen sie ja nicht raus. Und die Verträge sind meistens in diesem Bereich auch langfristig geschlossen, weil eben alle mangels Masse und Klasse überhaupt nicht wissen, was wäre denn, wenn der weg wäre, den wir gerade vor Ort haben. Und das war die gleiche. Und da jetzt kommen wir eben auf Franz Fritzmeier und Ihre Frage, dass ich irgendwann den Hinweis bekam, dass da eine Tür auf ist durch seine aktuelle Situation, Entwicklung in Frankfurt. Und dann habe ich eben schnell reagiert, weil das war, wenn die Tür nicht auf gewesen wäre, jetzt rein rechtlich gesehen und durch seine Situation mit Frankfurt, dann wäre das ja auch kein Thema gewesen. Und das war der Moment, wo sich dann diese Konstellation ergeben hat und sehr schnell finalisiert wurde. Aber das zeigt eben auch, ja, wie schwierig es ehrlicherweise auch zukünftig sein würde und wird für alle Vereine. Und man sieht ja auch das Beispiel, was in Frankfurt jetzt passiert ist. Ja, man hat den Nachfolger nach einem Jahr auch wieder entlassen. Jetzt ist einer aus der eigenen Organisation geworden. In Köln ist es auch jemand aus der eigenen Organisation geworden. Es ist verdammt schwierig zu sagen, ich habe da 5, 6, 7 Kandidaten Und die würden wir hier im Grunde ins Portfolio werden. Also das ist äußerst schwierig und man muss vielleicht dann auch noch ein bisschen differenzieren, wo ich nicht genau weiß, wie es zum Beispiel in Berlin oder bei diesen großen Organisationen, die vielleicht auch internationale Kontakte zu anderen großen Clubs pflegen, die dann sagen, Mensch, da holen wir einen rüber. Wir haben diese Größe, aber ich muss ja auch immer auf den Standort schauen und sagen, naja, was passt eigentlich hier hin? Ja.
Hat die Liga denn jetzt dieses Trainee-Programm für die ehemaligen Spieler verabschiedet?
Nein. Deswegen ist das ist nicht gelöstes Problem.
Wenn ich Sie jetzt ansprechen würde, als letzten Teil sozusagen, wenn wir über den Sport reden und gleich auf viele Punkte kommen, die die Fans so angesprochen haben, auch in unserem letzten Gespräch. Wenn Sie jetzt im Moment einer fragt, was ist denn deine ganz persönliche Erwartung für die kommende Saison? Da wird es viele geben, die jetzt in den nächsten 6-8 Wochen zu Ihnen kommen. Was sagen Sie denn?
Dass die Spieler, die Mannschaft das Optimale rausholt. Also das ist eigentlich eine schöne, dass wir uns weiterentwickeln und das wir haben viele talentierte Spieler, glaube ich. Wir haben einen Trainerstab, so ist es mir geschildert worden, so war auch mein persönlicher Eindruck, die gerne Spieler entwickeln wollen, weiterentwickeln wollen. Dass wir genau das sehen und dass wir unter Berücksichtigung dessen, was wir auch ehrlicherweise ja auch nur erwarten können aufgrund unserer finanziellen Möglichkeiten, trotzdem das Beste rausholen. Und dann werden wir sehen, wo wir da in der Tabelle landen werden. Weil letztendlich, wir haben vorher mal so ein bisschen ja hier auch im Vorgespräch darüber diskutiert. Man kann ja immer sagen, okay, man nimmt jetzt ein bisschen mehr Geld in der Hand oder versucht über das mehr Geld dann mehr Erfolg zu generieren. Wenn die anderen es genauso machen, dann bleibst du trotzdem irgendwo stehen. Aber Fakt ist einfach, wir stellen einen bestimmten Rahmen zur Verfügung und dann ist es schon so, wenn ich jetzt die Jahre zurückblicke, gerade die letzten 2 Jahre und sehe gerade unter Doug Shannon, was wir dann ab Januar gespielt haben als Beispiel, bis zum Ende der Saison in Frankfurt, auf welchen Punkteschnitt wir geschafft haben, dann kann man ja durchaus sagen, naja, da hätte schon mehr drin sein können über das ganze Jahr gesehen. Genau dieses möchten wir ja, glaube ich, sehen, dass wir nicht so stark volatil rauf und runter und dann zum Schluss wieder die Kurve kriegen, sondern eine gewisse Kontinuität haben, weil auch in der letzten Saison war es auch so, uns hat ja immer so ein bisschen das Gefühl beschlichen, naja, wir könnten eigentlich doch ein bisschen erfolgreiches Hockey spielen, als das, was wir da zum Schluss gesehen haben und wo wir in der Tabelle gelandet sind. Und genau das ist, glaube ich, die Erwartungshaltung, dass das, was eigentlich mehr drin gewesen wäre, zukünftig auch rausgeholt wird. Und das ist, glaube ich, der Anspruch auch, dass alle da unten in der Woche bei jedem Training nach dem Spieltag rausgehen und sagen, wir haben alles rausgeholt und dann gucken wir mal, was draus geworden ist. Und das finde ich einen sehr schönen Ansatz, weil dann kann man sich auch ins Gesicht schauen und sagen, das war's, ehrlicherweise. Ja, das ist optimal und das würde ich auch jedem, auch für mich persönlich in Anspruch nehmen. Da geht es auch nicht immer um Erfolg oder Misserfolg, es geht einfach nur darum, kann ich sagen, ich habe alles getan, dann bin ich damit zufrieden, ehrlicherweise.
Und das war, das müssen Sie nicht kommentieren, eben im letzten Jahr nicht zu jedem Zeitpunkt der Saison so, wie wir auch schon in diesem Bereich des Podcasts mal gesprochen haben. Themen aus der letzten Saison, die so mitgenommen waren und so ein bisschen nachhaltig in Erinnerung geblieben sind, waren natürlich auch aufgrund des sportlichen Misserfolgs Banner. Themen, Sprechchöre, die sich auch eindeutig mit Ihnen und mit der Arbeit dieser GmbH verbunden haben und die sehr negativ waren. Viele, das muss man auch sagen, haben nichts gegen die Kritik gehabt, aber sie hat zum Beispiel auch ein letztes Banner nach dem geschafften Klassenerhalt nochmal sehr irritiert, dass man dann auch nochmal sozusagen abrechnen musste mit all dem vom Seiler See, was da passiert ist. Sie haben sich nie zu dieser Banner-Thematik in der Öffentlichkeit geäußert. Lag es daran, dass Sie nicht mit Bannern reden können oder lag es daran, dass Sie das nicht interessiert hat?
Diese Formulierung mit Banner reden, kann ich nicht reden, das ist schon, ist ja schwierig in der Sache, wie soll man mit Bannern reden, ehrlicherweise. Ich will das ein bisschen den Bogen weiterspannen. Also ich denke erstmal, dass jeder Mensch das Recht hat, Kritik zu äußern, auch zu loben. Das ist im Sport verstärkt, im normalen Leben ist es auch so, Wirtschaftsleben so. Also das ist etwas, was dazugehört, was ich auch sehr wichtig finde, erstens. dass die Kritik, und das ist übergreifend so, egal in welche Sportart ich gehe, ob im Fußball, im Handball, im Basketball, im Eishockey, wenn du im Tabellenkeller stehst, vom Abstieg bedroht wirst, die Verantwortlichen, sei es der Head Coach, sei es der sportliche Leiter, sei es der Geschäftsführer, sei es der Eigentümer, in die Kritik geraten, ist auch normal. Und wenn man dieses Business in dieser Funktion ausübt, dann muss man sich dieser Kritik stellen, die muss man aufnehmen. Ich habe in den letzten ein, zwei Tagen auch mal dazu gesagt, wenn es jetzt um mein persönliches Befinden in der Beziehung geht, wie empfindest du das? Dann habe ich gesagt, natürlich ist es nicht so, dass ich das mich total unberührt lässt, dass ich darüber lächel oder sonst was, weil das wäre ja komisch als Mensch, weil letztendlich freue ich mich natürlich genauso über Anerkennung und Lob. Auf der anderen Seite gehört es auch dazu, dass ich in dem Moment die Ruhe bewahre und das auch aushalte, weil ich habe das auch mal immer so ein bisschen verglichen. Das ist ja eine sehr anstrengende Zeit. Das ist aber nicht nur eine anstrengende Zeit für die Fans, für die Sponsoren. Das ist auch eine anstrengende Zeit für die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle. Das ist eine anstrengende Zeit für die Spieler. Und wenn ich diese Figur bin zum Schluss, die da verantwortlich gemacht wird und in den Fokus gerät, dann wäre es schlecht, glaube ich, wenn ich in dem Moment unüberlegte Reaktionen zeigen würde, wenn ich polemisch würde oder wenn ich Überreaktionen zeigen wollte. Weil eins war immer klar, dass in dem Moment auch, das hat mir auch immer, auch zum Beispiel, als ich mit Doug Shedden gesprochen habe, also es war immer wichtig, dass auch für die Spieler merken, okay, da ist jemand, ja, da können wir uns drauf verlassen, der steht zu seinen Worten, der ist da, der wird genauso vielleicht wie wir mal oder noch mehr angegriffen, aber der bleibt da ruhig und steht zu dem und geht voran und verfällt dann nicht auch bei Personalentscheidungen oder sonstigen Dingen in totale Hektik. Und das ist etwas, was ich denke, was ich auch immer so weitermache. Das ändert aber nichts daran natürlich, dass mir das, dass ich nicht sage, das ist jetzt schön. So. Aber ich denke, das gehört einfach zu meiner Aufgabe. Und wenn es um die, jetzt haben wir über die Banner gesprochen oder sonstige Bilder, die da hochgehalten werden, dann ist das, wie gesagt, in diesem Rahmen erstmal etwas, wo ich auch sage, kann ich mit umgehen. Wenn es dahin geht, naja, ist das jetzt konstruktiv? Ist das der richtige Weg, was da gemacht wird? Und was wird denn überhaupt kritisiert? Dann sage ich, das ist nicht der richtige Weg. Weil zum Schluss kann ich mit Bannern sowieso wenig anfangen, außer dass ich es mir angucke. Aber zum Schluss, wenn da was im Grunde inhaltlich kritisiert werden soll, was ich leider noch nicht erkennen kann, dann ist sicherlich der Weg zum Beispiel über den Fanbeirat oder über die Fanvertretung in der Kommunikation, wo Sie ja am Anfang auch drüber gesprochen haben, der absolut richtige Weg. Und da bin ich ja dann auch immer gerne bereit, weil dann kann man sich auseinandersetzen, aber nicht eben in dieser Form, da kann ich nicht mit kommunizieren. Davon zu trennen, und das ist der letzte Punkt insoweit erstmal von meiner Seite, geht es zum Teil um Inhalte, wo ich mich auch von distanziere, wo ich sage, das ist für mich nicht tolerabel. Also da geht es eben nicht um mich, sondern geht es zum Beispiel um Banner, wenn da steht, ihr seid alles Amateure, ihr seid alles Versager, also wo auch Mitarbeiter von der Geschäftsstelle oder überhaupt alle Mitarbeiter angegriffen werden. Und das betrifft ja alle, das betrifft ja auch, es ist eine Verallgemeinerung, die ich finde, völlig fehl am Platze ist und auch nicht der Leistung dieser Menschen gerecht wird. Ich verstehe, und das bin ich, das ist der Trainer, das ist der Sportdirektor, dass man enttäuscht ist und dass man leidet, wenn man verliert. Aber letztendlich muss man ja insoweit auch differenzieren, was die Mitarbeiter alles leisten, ja, in ihren einzelnen Abteilungen, sei es im Marketing, sei es in der Öffentlichkeitsarbeit, sei es im Ticketing, sei es die ganzen vielen Ehrenamtlichen. Also das ist eine hohe Leistung, die dort erbracht wird. Und die eben nicht verdeckt und mit verübelt und niedergeknüppelt werden darf im Zusammenhang mit dem vielleicht nicht so schönen sportlichen Erfolg, der da nicht eingetreten ist. Und dagegen wehre ich mich und da stelle ich mich auch immer vor die Mitarbeiter und sage, das ist eine Art und Weise, die kann ich nicht akzeptieren. Und der zweite Bereich ist eben auch das Thema, ja, wenn Aktionen gestartet werden, die den Spielbetrieb unterbrechen, die im Grunde so für uns vielleicht aus der Intention dieser Gruppe heraus vielleicht noch nachvollziehbar, aber die nicht mit den Werten von uns und unserem Club einhergehen, Da muss ich sagen, als Beispiel diese Vermummungsaktion, das Werfen auf das Eis von Gegenständen bei dem Spiel gegen München.
Verstehe ich, würde ich auch gleich noch gerne thematisieren, zumindest mit einer Nachfrage. Das grundsätzliche Verhältnis zwischen Fans und Iserlohn Roosters. Es gibt ja jetzt nun ein neues Fangremium. Wir durften zwei beim 100. Podcast mal kennenlernen. Es ist eine deutlich größere Gruppe, die, das muss man ehrlich sagen, natürlich zu Recht sagen, wir möchten erstmal in persönlichen Kontakt gehen, bevor wir in die Öffentlichkeit gehen. Man hat sich da auch viel vorgenommen im Hinblick auf eine Unterstützung des Vereins, wo immer man das von Fanseite kann. Wie würden Sie allgemein im Moment das Verhältnis zwischen Fans unterschiedlicher Kategorie, Sie haben gerade eine Gruppe angesprochen, die will ich nur in den großen Kontext, wie würden Sie das Verhältnis zwischen Fans und den Iserlohn Roosters als Organisation im Moment beschreiben? Wenn Sie es können, weil ehrlicher sein, Sie sind da nicht im Alltag unterwegs.
Nein, ich maß mir da nicht an. Ich glaube schon, dass wir ein gutes, bis sehr gutes Verhältnis mit den Fans haben, wobei ganz klar ist, wir können Dinge verbessern und deswegen ist dieses Thema neue Fanvertretung sicherlich ein positiver Weg. Das Entscheidende ist ja, dass ich aber auch zum Teil immer sage, die Bewertung, Beziehung hängt auch immer stark vom sportlichen Erfolg ab. So, und da der sportliche Erfolg für den einen oder anderen, der vielleicht sehr emotional ist, in den letzten Jahren immer so bewertet wurde, naja, nur mal wieder knapp dem Abstieg entgangen, dass da immer so ein bisschen dann auch vielleicht Kritik hochkommt, es ist der Sache geschuldet. Es gibt keinen Verein, der in anderen Ligen im Abstiegskampf ist, der da immer positiv bewertet wurde, sondern der große Faktor, der große gemeinsame Nenner ist bei allen, die stark in der Kritik stehen, der mangelnde sportliche Erfolg. Ob dieser mangelnde sportliche Erfolg und die Erwartung eigentlich richtig ist von dem Fan, von den Sponsoren, das sage ich ja manchmal, ist zu bezweifeln. Aber Fakt ist, und das zum Abschluss, ich glaube, wir können noch einiges tun, aber ich glaube, wir tun auch schon sehr viel mit den Fanvertretungen.
Sie haben gerade eine Gruppe nochmal angesprochen, die in der letzten Saison, das muss man ehrlicherweise sagen, nicht nur wegen der Banner, sondern auch wegen einiger Aktionen, zum Beispiel gegen die Donnerstagspieltage aufgrund von Fernsehübertragungen in der Liga aufgefallen ist in der Halle. Und da haben sie auch keinen Hehl draus gemacht, die am Ende auch Geld gekostet hat, weil sie eben Dinge aufs Eis geworfen hat. Wenn ich jetzt frage, wie ist das Verhältnis, dann trifft das nicht genau den Kern. Fakt ist, dass diese Gruppe sehr viel Stimmung macht in der Halle und man ihnen, glaube ich, nicht absprechen kann, dass sie ein enormes Engagement für diesen Verein grundsätzlich an den Tag legen. Aber wie kriegt man diesen grundsätzlichen Dissens in den Griff? Wie versuchen sie es auch, um in Kommunikation zu bleiben, aber auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter?
Erstmal, Sie haben es ja gerade so ein bisschen auch beschrieben und damit haben Sie mich ja überrascht, weil eigentlich sollten ja heute zwei hier sitzen. Ist es ja so, dass ich das richtig finde, ja, dass man heute da nicht, das ist ja Ihr Interesse zum Teil, dass wir hier heute sitzen und dann das erste Mal miteinander kommunizieren und dann vielleicht aus Ihrer Betrachtung heraus natürlich sensationslüstern Dinge auf den Tisch kommen.
Dieser Podcast war immer schon sensationslüstern.
Man muss die Worte mit dem Unterton der Ironie bitte hören jetzt.
Ich finde das sehr, sehr positiv, solche Aussagen, weil Tatsache ist, und das werden wir bei anderen Themen vielleicht auch noch ansprechen, wenn man etwas verbessern kann, dann verbessert man das nicht, indem man sich das über die Medien kommuniziert oder mitteilt. Das ist vielleicht in Amerika so. Aber bei uns finde ich das sehr, sehr positiv, wenn da Menschen, und das ist vielleicht auch erstmal der Grundsatz hier anders und beschreibt vielleicht auch unser Verhältnis oder auch die Interessenlage, wenn Menschen im Grunde Interesse an einer Sache zeigen, und das haben sie gerade zum Ausdruck gebracht, diese, und ich nenne das jetzt mal Stehplatz Mitte, egal wie groß sie ist, hat meine vollste Unterstützung in einem bestimmten Bereich, weil sie, glaube ich, auch den Verein unterstützen will und ein hohes Interesse an dem Verein hat. Und das deckt sich ja mit mir, also und vielen anderen, die da auch in der Verantwortung stehen, die anderen Gesellschafter, alle Mitarbeiter. Also eigentlich das, was uns ja verbindet, ist die Leidenschaft, die Liebe zu diesem Verein. So. Und das finde ich, und das habe ich immer in der Vergangenheit auch gesagt, und das haben Sie gerade auch zum Ausdruck gebracht, diese Intention und die Leidensbereitschaft und die Opferungsbereitschaft, auch gerade bei Auswärtsspielen aufzutreten und den Verein und die Fans die Mannschaft bedingungslos zu unterstützen, das ist etwas, was ich denen total anrechne. Total. Das ist etwas, wo ich für stehe und was ich auch gut finde. So, und jetzt geht's ja um die Frage, im Grunde, was stört die? Wo sind deren Dinge, wo die sagen, im Grunde, da können wir nicht konform gehen? Und dass ich in bestimmten Dingen auch eine Reizfigur bin und da Kontrapunkte setze, damit muss ich, das habe ich am Anfang gesagt, zum Teil sicherlich leben. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel die Ehrung von Moritz Müller zu seinem 1000. Spiel hier zu Hause. Das ist für mich eine Frage des Respekts, der Ehre und der Werte, dem Silbermedaillengewinner der deutschen Nationalmannschaft, der bei uns im Stadion das 1000. Spiel macht, den an dem Tag zu ehren. Das habe ich mir nicht ausgesucht, aber ich finde, das gehört sich so. Genauso würde ich auch jedem anderen Vereinsverantwortlichen, wenn Michael Wolf oder was weiß ich, in Schwenningen sein 1000. Spiel gehabt hätte oder in Düsseldorf oder ich finde jetzt kein tolles Beispiel, dass er in dem Moment da geehrt wird, auch wenn Teile der Fans das nicht so schön sehen, sondern das ist etwas, wo ich ganz klar sage, da stehe ich zu, da könnt ihr anderer Meinung sein, aber das ist, finde ich, entspricht unseren Vorstellungen des Vereins. Das nächste Thema war zum Beispiel auch diese Proteste gegen die Donnerstagsspieltage. Die Liga hat, und das hat sie auch eingeräumt, uns so ein bisschen im Regen stehen lassen. Warum? Weil man kann offensichtlich Donnerstagsspieltage, Heimspiel zum Teil sich die Gegner aussuchen. Und was war dann der Fall? Wir haben, glaube ich, 6 Donnerstagheimspiele gehabt oder 7 Donnerstagheimspiele, von allerdings nur 2 oder 3 zu Hause waren, aber 4 auch noch auswärts. Das heißt, wir haben sehr oft dieses Jahr Donnerstags auswärts gespielt. Jetzt werden wir das nicht abschaffen. So, das ist einfach so. Das sind vertragliche Modalitäten und ich denke, wir alle profitieren davon, was die Telekom und Magenta für eine tolle Arbeit haben. Das muss man ganz klar sagen. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob das alles Donnerstags immer so viel ist und dass das auch nicht so freundlich ist für viele. Das akzeptiere ich, was ich eben schlecht finde. Und auch dann wieder in die Buhmann-Rolle komme, ist einfach, wenn wir an einem Spieltag wie diesem, der dann noch bei uns als Familienspieltag ausgesetzt wird, im Grunde Dinge aufs Eis fliegen, die abends ab 23 Uhr im Fernsehen zu sehen sein sollen, aber eben nicht vorher. So, und das sind Dinge, wo ich sage, da komme ich dann auch in die Rolle, zu sagen, bis hier und nicht weiter. Das ist ja das, was Sie angesprochen haben. Ich kann Meinungsäußerung, ich kann Kritik völlig nachvollziehen, muss ich nicht in manchen Dingen, ich kann sie aber respektieren und sagen, okay, können wir uns darüber diskutieren. Und es gibt Grenzen, wo wir vom Vereinsseite ganz klar sagen, pass auf, vermummen, werf von Dingen aufs Eis. Also bestimmte Regeln gehen nicht. Die gibt es auch in anderen Stadien nicht. Und da werden wir uns zukünftig auch positionieren. Wie gesagt, da, wo Dinge überschritten werden. Und dass ich dann eben in den Fokus gerate, das hat schon, ich weiß nicht, wann es mit Thomas Szabo war, also als er da mit seinem Fadenkreuz abgebildet wurde und wir Stadionverbote ausgesprochen haben. Mir ist klar, dass ich in gewissem Sinne auch immer der Prellbock bin und der Böse, der sagen muss, pass auf, bis hier noch nicht weiter. Aber auf der anderen Seite, und das ist ja auch nur das, was ich eben gut finde, wenn gesagt wird, okay, wir wollen jetzt kommunizieren, ihr tragt mal vor, was euch beschäftigt. Vielleicht ist das ein oder andere von meiner Seite, hätte auch besser kommuniziert werden können und vielleicht auch mal meine Beweggründe und meine Denkweisen, die ja manchmal, ich sag's ja auch Sie wollten mich ja heute mal hier wieder so ein bisschen zu Aussagen hinkriegen, aber das ist ja manchmal auch in den Interviews und in den Zeitungen alles etwas verkürzt und dann finde ich es eben auch gut und positiv, wenn man einfach mal in Ruhe, ob es jetzt beim Gräschen Krombacher oder was weiß ich ist, oder auch beim Wasser, einfach mal diese Themen aufgreift, um zu sagen, was beschäftigt euch, wo habt ihr Verbesserungsbedarf und wo haben wir aber auf der anderen Seite auch gemeinschaftliche Interessen. Weil das, glaube ich, ist, was ich Ihnen nie absprechen werde und allen, hoffentlich immer 5000 Menschen in der Halle, ja eigentlich gehen wir doch dahin und sind deshalb alle so bekloppt, weil wir den Verein lieben und weil wir denen ja auch den Standort in der DL erhalten wollen.
Ich glaube, Sie haben gerade einen ganz zentralen Begriff genannt, nämlich in Ruhe. Was, du hattest ja auch gefragt, warum äußert man sich da nicht zu?
ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, da ein Stück weit, soweit es geht, wir sind immer noch im Sportbusiness, aber die Emotionalität aus der Diskussion rauszunehmen. Und deshalb haben wir uns ja auch vom Club aus entschieden, das war ja jetzt nicht auch, dass einer mal gesagt, morgens aufgestanden ist und gesagt hat, ach Mensch, jetzt lass uns doch mal, sondern da einfach diesen Dialog auch zu suchen. Das ist halt ein bisschen was anderes mit so einer ganzen homogenen Gruppe, mit so einem riesen dynamischen Verein, als wenn ich mal den Hörer in die Hand nehme und sage, Mirko, tut mir leid, dass ich dich letztes Mal ein Arschloch genannt habe. Darf ich, glaube ich, sagen, wir sind ja immer noch Ü18. Ne?
Können wir gerade hinkriegen.
Und deshalb glaube ich, dass wir jetzt auch hier sprechen, dass es dieses Angebot zum Dialog gibt, dass wir Leute bei uns auch im Podcast hatten, ob die jetzt dann am Ende des Tages hier nochmal jemand ist oder nicht, oder ob das erstmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert, ist, glaube ich, letztlich nicht so relevant wie die Tatsache, dass man sagt, wir betrachten die Dinge losgelöst vom Tagesgeschäft, was schlicht und einfach nicht möglich ist, wenn, keine Ahnung, gerade ein Trainer seinen Job verloren hat, du eine deftige Packung irgendwie gekriegt hast, wie es halt zuletzt leider Gottes, muss man ja sagen, immer wieder passiert ist, wo man auch sagen muss, könnte in Zukunft wieder passieren. Aber ich glaube schon, dass wir schon schauen müssen, dass wir vielleicht so ein paar Leitplanken hinkriegen, dass das nicht mehr so komplett aus dem Ruder läuft an der einen oder anderen Stelle.
Also nochmal grundsätzlich, nicht jede Diskussion muss in der Öffentlichkeit beginnen. Ich glaube aber, dass manchmal, dass es ja auch wichtig ist, dass man einen Anstoß gibt. Der ist uns ja gelungen, auch dahingehend, dass wir sagen konnten, was sind denn so die Themen, die euch so ein bisschen auf den Nägeln brennen? Und ein Thema, was von den beiden kam im 100. Podcast, war zum Beispiel die Erarbeitung eines gemeinsamen Leitbildes. Und Sie haben ja gerade auch angesprochen, was Sie sich wünschen würden. Also ehrt man einen Spieler verdient, jetzt mal unabhängig, ob der Moritz Müller heißt oder nicht, aber ist das ein Fakt, der bei den Roosters gelebt wird? Schmeißen wir Dinge aufs Eis, die sich wirklich nicht geziemen in einem familiären Umfeld, oder können wir das auch auf andere Art und Weise machen? Ist das eine Herangehensweise, an der Sie sich aktiv vorstellen könnten, sich den Verein zu beteiligen, um dann wirklich auch für alle so ein bisschen das Gefühl zu haben, okay, Freunde, wenn wir uns in diesen Rahmenbedingungen bewegen, werden wir hier sehr viel Spaß haben am Seilersee, unabhängig, ob wir sportlichen Erfolg haben oder nicht.
Natürlich sollte das so sein, weil letztendlich über allem steht der Verein nicht. Ich bin der Verein, die Gesellschafter sind nicht. Übrigens ist es eine GmbH und Co. KG, ja, also keine GmbH. Also es geht immer um das Gesamtgebilde. Es ist eine riesen Jugendabteilung. Es geht nicht, und deswegen fände ich es schön, wenn, egal jetzt wer, aus welchen Gruppierungen, aus welchen Interessenvertretungen raus, ein Input käme, wo Menschen sagen würden, das fänden wir schön, wenn das implementiert würde. Und dafür stehen wir ein. So, das ist doch etwas, wo ich dankbar bin, wenn auch von außen was reingetragen wird, und wir sind total offen für alles. Und das ist nicht die Frage. Es ändert, ich sage manchmal eben nur, und das wäre ja für mich schön und auch, glaube ich, für alle, die hier arbeiten, wenn man, ich sage jetzt nicht Zahlen, Daten, Fakten, aber eben etwas Konkretes hat, wo man sich auseinandersetzen kann. Wir werden vielleicht nicht alles umsetzen können. Wir werden auch unterschiedliche Auffassungen sein. Das respektiere ich auch. Wenn zum Beispiel die Stehplatz Mitte gegen Donnerstagsspiel ist, ja, dann ist es eben so. Da werde ich jetzt aber nicht auf Magenta TV einhauen und sagen, ihr seid alles Blödmänner. Ja, ich will das jetzt nicht mehr. Nee, das ist so. Aber die können ja ihre Meinung dazu äußern. Genauso werde ich meine Meinung zu bestimmten Aktionen von denen äußern. Das ist auch das gute Recht. Für mich geht es ja immer nur darum, und das ist eben so etwas, was ich eben total, nicht verteufel, aber total schlimm finde, was in Amerika gerade bezieht, da kann gelogen werden von einem Präsidenten, da kann Zahlen, Daten, Fakten verdreht werden, da kann alles wirklich objektiv falsch sein und trotzdem wird es als Wahrheit verkauft, und dagegen wehre ich mich, denn wenn wir hier über Kritik reden und Verbesserungen, dann muss ich an objektiven Tatsachen, dann müssen wir uns auf etwas einigen, was hier vorzufinden ist, auf dessen Basis wir dann aufsatteln können. Und wenn das der Fall ist, dann können wir über alles diskutieren letztendlich. Also wichtig ist nur, es muss der Weg gefunden werden, und das mache ich nicht über die Öffentlichkeit, sondern das mache ich in internen Gesprächen, und dann kann man mit der Öffentlichkeit auch kommunizieren und sagen, das ist dann so.
Ich glaube, da hast du als Verein schlicht und einfach ein Stück weit auch die Hohlschuld, das so ein bisschen zu bündeln, bei dir auf den Tisch zu legen, das dann aufzubereiten und zu sagen, okay, so sieht's jetzt aus. Ich glaube, da kann man guten Gewissens sagen, wie sagt man so schön, da sind wir dran. Kann man jetzt auch nicht zum Zeitpunkt X wird es jetzt hier ein Leitbild geben oder sonst irgendwas, aber natürlich beschäftigt man sich schon mit der einen oder anderen Sache, die jetzt auch mal fernab von der Stehplatzmitte durch die Fanszenen gegeistert ist. Da sind Dinge gut gelaufen, nicht so gut gelaufen. Das muss man aufarbeiten und ja, dann glaube ich schon zu gegebener Zeit natürlich vor der Saison an der anderen Stelle auch mal dann den Weg in die Öffentlichkeit suchen.
Sie sind in der Vergangenheit schon mal kritisiert worden für Umgang mit Ehemaligen und Einmaligen. Das konnte man dann so ein bisschen eliminieren. Wie froh sind Sie jetzt eigentlich, dass das Thema Mike York mal endlich sich auf den Weg befunden hat und dass der tatsächlich da mal jetzt herkommt? Weil, also zumindest meinen Informationen nach, kann man sicherlich Ihnen sagen, Sie hätten etwas dem Verein etwas penetranter dahinterhergehen können. Aber soweit ich es weiß, lag es nicht nur daran, dass Sie sich nicht bemüht hätten, sondern dass auch auf der gegenüberliegenden Seite das Interesse an dieser Ehrung nach vielleicht einer Nicht-Weiter-Verpflichtung auch erstmal erloschen war. Wie wichtig ist das generell, diesen Gedanken grundsätzlich zu verfolgen? Und wie war es bei Mike York? Vielleicht können Sie ja da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ich will das nicht so hochhängen, weil letztendlich es sind immer zwei beteiligt. Das ist wie eine Ehe. So, und da gibt es jetzt nicht zu sagen, Mike York hat jahrelang Dinge blockiert, dann wäre es schon passiert und umgekehrt, wir hätten intensiver hinterhergehen können. Ich denke, auch das ist ein Prozess. Wir müssen einfach sensibler sein. Und wenn es, ich glaube, ich kann von meiner Seite jetzt ohne ins Detail zu gehen, würde ich sagen, es hätte besser laufen können. So einfach ist es. Es hätte besser laufen können. Und das kann nur der Ansporn sein, es zukünftig zu versuchen, besser zu machen. Aber wie gesagt, da gehören auch dann immer wieder zwei dazu. Und deswegen will ich aber jetzt gar nicht. Das ist, finde ich, es zeigt, das ist dann auch eine Kritik. Da geht es gar nicht darum, ob ich dann dafür, sagen wir mal, derjenige war, der 46 Mal angerufen hat und er gesagt hat, du kannst mich mal, oder gesagt hat, doch, ich komme sehr gerne. Darum geht es ja gar nicht. Letztendlich stehe ich da auch vorne wieder. Und es ist so, und ich sage einfach, es hätte besser laufen können. Fertig. Und so müssen wir es intern auch spielen. Und die Sensibilität müssen wir an den Tag legen demnächst. Und dann ist es so.
Ein letztes Thema, was die Fans angesprochen haben, was ihnen wichtig ist im Hinblick auf eine aktuelle Situation, ist das, wie man mit Ehrenamt grundsätzlich umgeht und wie sehr man Ehrenamt pflegt. Die Roosters sind, das darf ich auch mit Fug und Recht sagen, weil ich es aus den meisten Stadien der DEL nicht mehr kenne, da wird für vieles Geld bezahlt, auch in der Peripherie an Unterstützung, das tun die Roosters nicht. Sie haben eine große Basis an Ehrenamtlichkeit, die unterstützen, die sich immer wieder für den Verein, ob das angefangen ist bei dem, der einen Hahn aufstellt oder bei der den Hahn aufstellt, bis zur Zeitnahme und so weiter. Da wurde angemerkt, dass das Umgehen mit dem Ehrenamt manchmal kritisch betrachtet wird. Vielleicht können Sie so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, warum Sie ganz bewusst auch immer noch auf das Ehrenamt setzen. Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass Sie es nicht bezahlen können oder wollen. Und wie geht man in Zukunft auch mit Ehrenamt insgesamt um? Das ist ja auch gesellschaftlich eine immer größer werdende Frage in Zeiten, wo Ehrenamt, ich kann das aus eigener Betrachtung sehen, immer älter wird, weil die jüngeren Menschen einfach überhaupt gar keine Gelegenheit mehr haben oder sich nicht so identifizieren.
Also die Kernaussage, die Sie ja treffen, ist jetzt erstmal, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ehrenamt ist ein gesellschaftliches Thema. Wir können froh und dankbar sein, wenn Menschen in Zeiten wie diesen sich zur Verfügung stellen, um egal in welchen sozialen Bereichen, im Sport, sonst wo, einfach unentgeltlich Tätigkeiten für das Gemeinwohl ausüben. So, das finde ich, ist die Kernaussage, die Sie treffen. Jetzt will ich eben, kann ich aber letztendlich natürlich konkret nur zum Verein, / zum Club was sagen. Und da haben Sie recht, über 31 Jahre jetzt hinweg, ist die Zahl der Ehrenamtlichen nicht geringer geworden, sondern eher größer, auch entsprechend den Bedürfnissen und Anforderungen der deutschen Eishockeyliga und überhaupt dem Gesamten, was hier so notwendig ist. Und ich habe es ja schon auf der Jahreshauptversammlung gesagt, dass wir zumindest, oder das von meiner Seite, und das versuche ich auch immer zum Ausdruck zu bringen, wie dankbar ich diesem Menschen bin und dass das keine Selbstverständlichkeit ist. ähnlich wie bei manch anderen Themen, ob wir es immer geschafft haben, das so rüberzubringen, auch im Detail, und eine Würdigung und Wertschätzung zu kommunizieren und den Menschen zum Ausdruck zu bringen. Das nehme ich nicht für uns in Anspruch, und ich glaube auch, wie immer, kann man das noch besser machen. Und wir sind gerade auf einem Weg, das habe ich ja bei der Jahreshauptversammlung auch gesagt, dass wir da so ein Leitfaden entworfen haben, wie wir im Detail auch in allen Bereichen mit dem Ehrenamt umgehen wollen, wie wir zum Teil aber auch eine Anerkennung, die über Worte hinausgeht, eben auch mal, das sind ja manchmal auch nur Kleinigkeiten, über die wir da reden, einfach zum Ausdruck bringen wollen, wie wertschätzend das für uns ist. Und ich finde eben natürlich auch, ich merke zum Teil, wie die Menschen, die diese Ehrenämter bei uns ausüben, ja zum Teil 10, 20, 30 Jahre schon dabei sind, die auch sehr, sehr viel erlebt haben. Und auf der anderen Seite auch, glaube ich, für die so eine hohe Identifikation da ist, sonst würden sie es ja nicht machen. Und ich finde, da müssen wir einfach auch so ähnlich Freud und Leid, wie ich das gerade über die Fans und Sponsoren gesagt habe, wir sollten immer versuchen, eine gewisse Sensibilität für die andere Seite zu haben, Aufmerksamkeit, miteinander zu sprechen. Und dann ist das auch nochmal ein wichtiges Gut für dieses Gebilde, weil das lebt eben von den Menschen. Ob sie da manchmal Geld für bekommen oder nicht. Auch der Fan erkennt ja, ob der Spieler, jeder Spieler bekommt bei uns Geld, aber ob da ein Stück Identifikation mit dem Verein da ist oder eben ob das in Anführungsstrichen, das Wort Söldner will ich jetzt nicht so im Mund nehmen, aber eher so eine Business-Gemeinschaft ist. Und das, finde ich, zeichnet auch ein Verein aus, diese Stimmungen, unabhängig davon, ob wir was bezahlen oder nicht, aufrechtzuerhalten.
Wie schwer ist das eigentlich? Sie erinnern sich noch an die Ursprünge, wir haben vorhin drüber gesprochen, 1994 Vereinsgründung, als zweiter Vorsitzender waren Sie dabei. Die Ansprüche, die Gedanken all dieser unterschiedlichen Gruppen, die so auf einen einprasseln. Und ich meine, wenn man in dem Business unterwegs ist, muss man damit leben, das will ich ganz deutlich sagen. Und du musst alle Ansprüche irgendwo versuchen, im Blick zu haben. Aber die Organisation, ist sie eigentlich immer gemeinsam mit den Ansprüchen auch gewachsen? Oder ist das einfach auch manchmal ein ganz großes strukturelles Problem, was keine Entschuldigung wäre, aber zumindest eine Erklärung, warum man nicht immer an allen Themen zu aller Zufriedenheit für alle arbeiten kann? Weil es ist grundsätzlich nicht einfach, auch wenn Sie sagen, ja, Sie müssen besser werden. Das wird von Ihnen erwartet, je länger Sie diese Menschen in Anspruch nehmen.
Ja, ich weiß ja, Herr Dötsch hat ja das eben auch so ein bisschen angesagt. Wenn du im Existenzkampf bist, ob du in eine zweite Liga runtergehst, wo ich nicht sage, da hört das Leben auf, aber was sicherlich ein großer Einschnitt gewesen ist, die Fokussierung auf all diese Bereiche zu haben, das ist nicht leicht, ehrlicherweise. Und deswegen ziehe ich einen Hut auch vor der Arbeit all dieser Menschen, die hier arbeiten, weil im normalen Leben hast du Job, hast du schon Stress zum Teil, aber hier sind noch viel, viel mehr Emotionen, die du ja auch von deinen Kunden, nämlich von deinen Fans, deinen Sponsoren, das ist ja so, als ob du in einer Hotline arbeitest und jeden Tag 100 Anrufe kriegst und hörst, wie blöd du eigentlich bist. Also von daher dann noch die ruhigen Momente zu haben und sich all dessen bewusst zu sein, was Sie gerade angesprochen haben, zu sagen, wie wichtig das ist, auch diese einzelnen Gruppen immer so aufmerksam damit umzugehen. Andererseits, ich merke schon, dass hier bei allen eine hohe Identifikation ist, und ich will jetzt schon ein Beispiel zeigen, dass ich das ja auch sehr mag, mit all diesen Gruppen in Kontakt zu kommen. Ich war gestern am Schützenfest, so, und kaum, dass ich dann den Eingang durchschritten habe, schrien die ersten Menschen, und das waren, also wollten einfach in die Kommunikation eintreten, man wird angesprochen, wie wird's denn kommen und wie wird der Spieler verpflichtet und was läuft denn, und das waren Ehrenämter, das waren Fans, das waren Sponsoren, also das zeigt ja, wie stark verwurzelt eigentlich das Interesse all dieser Gruppen mit diesem Verein ist, und deswegen sage ich ja, gilt es ja wirklich über alles dieses zu bewahren. Und die bei aller, sagen wir mal, unterschiedlichen Betrachtungsweise auf bestimmte Themen und vielleicht auch mancher berechtigt, mancher unberechtigten Kritik, über allem wirklich zu fokussieren, diesen Standort über die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu erhalten. Weil wir haben am Anfang im Vorfeld auch drüber gesprochen, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten haben andere Vereine, wo kann man noch hinwachsen als Beispiel, so, wie sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, und man sieht ja schnell, ich nehme andere Sportarten immer auch gerne, wie VfB Bochum, wie Schalke 04, wie, oder Hamburg SV, wie auch Vereine, Bochum zum Beispiel als kleiner Verein, aber auch große Vereine wie Schalke SV plötzlich abgestiegen sind und dann aus den in Anführungsstrichen Niederungen nicht mehr hochgekommen sind. Und ich bin, auch wenn die Leute es nicht hören will, ich finde, das ist so jetzt ganz weiter Bogen, bitte. Wir waren es gewohnt, 50 Jahre, dass es keinen Krieg gab in Europa und überhaupt auf der ganzen Welt, war viel Ruhe. Ob es wirklich so ruhig war, lassen wir dahin gestellt. Jetzt sind so turbulente Zeiten. Und ich finde, bezogen auf das Hockey, ich verstehe es, wir sind alle enttäuscht, ich leide wie ein Hund teilweise, kann mir das dann auch nicht mehr antun, manche Spiele. Aber letztendlich, dass wir hier DL spielen, dass wir in den SAP-Garden nach München fahren, wir als kleine Scheiß-Iserlohner, das finde ich ist etwas, was ich sehr liebe und was ich auch finde, dass wir das gemeinschaftlich bewahren sollen. Das ist etwas, was mir am Herzen liegt.
Herr Brück, Sie haben gerade ein Wort in den Mund genommen, was ja auch in diesen Tagen in Iserlohn tatsächlich oder seit letztem Jahr mal wieder eine Rolle spielt. Bewahren. Wir sitzen gerade im altehrwürdigen Eishockey-Tempel hier am See. Geil, ne? Ich weiß.
Ich bin immer wieder begeistert, einfach
gut drin. Ich kann nicht so viel, aber das ist geil. Dieses gesamte Thema Eissporthalle. Da haben Sie sich in der Öffentlichkeit, also Axel Müffler hat es mal getan bei den Kollegen vom IKZ, aber Sie haben sich in die ganze Diskussion noch nicht eingebracht. Können Sie mir erklären, warum Sie es nicht getan haben?
Das ist so ähnlich wie zu anderen Themen. Warum soll ich was sagen, wenn es keinen Sinn oder wenn es noch nichts zu berichten gibt? Also von daher, das ist, wir haben unterschiedliche Interessen. Sie haben das Interesse, Reichweite zu generieren, Aufmerksamkeit. Ich habe Interesse daran, Lösungen zu finden.
Naja, ich bin nicht nur schlechtes Fake News. Es wäre auch einfach schön zu sagen, in Person von Wolfgang Brück, ich freue mich wirklich brutal, dass dieses Thema gerade eins wird in der Öffentlichkeit. Da hat man auch inhaltlich nichts gesagt, weil man vielleicht nichts Substanzielles dazu beitragen will oder auch ein bisschen gehemmt ist in der Aussage, weil man erstmal in Diskussionen kommen will, um selber zu erfahren, ob es überhaupt eine Substanz hat. Aber das hätte man mal sagen können, finde ich.
Erstmal haben sie ja offensichtlich eingeräumt, dass sie auch für Fake News negative zuständig sind. Das gefällt mir. Ich sag, da haben wir ja unterschiedliche Auffassungen, das habe ich schon mal gesagt. Ich finde,
liegt in der Natur der Sache.
So ist es. Und ich finde, in meiner Position, in der Rolle, die ich dann da ausübe, sage ich was, wenn es was zu sagen gibt. Und wenn es nichts zu sagen gibt, dann gibt es nichts zu sagen. Manchmal sagt man was, um Dinge anzustoßen. Das kann natürlich auch sein. Aber es gab nichts anzustoßen. Und wenn Sie mich jetzt konkret fragen, was mit der Eishalle ist, das ist ja Ihre Frage. Dann ist es eben so, da gibt es ja auch eine Pressemitteilung der Stadtwerke. Danach weiß man, dass es verschiedene Gesprächsebenen gab und auch noch gibt. Und meine pauschale Aussage ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass ich den Eindruck habe, dass mit Nachdruck konstruktiv Lösungen angegangen werden.
Okay, das ist aus Ihrem Munde ja fast schon ein Kompliment. Also es würde Menschen geben, die sagen, warum sagt er das denn jetzt so? Und Sie sagen mir, Sie empfinden da eine tatsächliche Substanz dahinter gerade an diesen Gesprächen. Ist das richtig interpretiert?
Sonst würde ich es ja so nicht sagen. So, das ist ja relativ klar zu erkennen, weil ich finde aber auch, dass die Mitteilung der Stadtwerke, die ja, glaube ich, am Freitag veröffentlicht wurde, zeigt, dass man, und das finde ich schon mal wichtig, und deswegen, ich habe tatsächlich ja mal über Jahre hinweg so ein bisschen so eine, nicht Ohnmacht, würde ich sagen, ein Stillstand, es passierte nichts, irgendwo angesprochen mal, habe gemahnt, dass die Eishalle ja ähnlich wie viele andere kommunale Gebäude in anderen Städten, aber auch in Iserlohn ein Thema ist, wo man sich einfach, wenn man Eigentümer in der Immobilie ist, immer anschauen muss, wie lange ist die Haltbarkeit noch, wo kann's hinten, wo kann der Weg hingehen. Das ist ja für uns natürlich als alleiniger Nutzer oder Hauptnutzer natürlich elementar wichtig und dementsprechend auch für zum Beispiel die Mitarbeiter, die sich Gedanken machen, naja, was ist denn, wenn in Anführungsstrichen die Produktionsstätte, wo wir unser Produkt vertreiben, wo wir von leben, nicht mehr funktionstüchtig ist, und dementsprechend habe ich das mal so ein bisschen angemahnt, und jetzt, wie gesagt, sind wir seit einigen Monaten, finde ich, in einem sehr konstruktiven und produktiven Austausch. Und der Stand ist ja der, das ist ja, glaube ich, auch veröffentlicht worden, dass jetzt zeitnah eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden soll, die genau die Fragen beantworten soll, was ist denn hier überhaupt am Seilersee an diesem Standort machbar? Weil klar ist, so ist ja unser derzeitiger Kenntnisstand, die nächsten 10 Jahre theoretisch brauchte nichts gemacht werden, schrägstrich mit dem, was normal zur Erhaltung notwendig ist. Wie gesagt, immer vorbehaltlich irgendwelche negativen plötzlichen Entwicklungen. Aber ansonsten ist klar, irgendwann muss wahrscheinlich was gemacht werden. Und das, finde ich, wird jetzt vorangetrieben. Und da waren wir ja involviert, indem wir gesagt haben, was sind unsere Vorstellungen, wenn es jetzt hier bleibt? Und wie sollte ein Stadion aussehen, möglicherweise, wenn es denn verändert würde? Und da hat es Input von unserer Seite gegeben, da waren aber viele Bereiche beteiligt. Und wie gesagt, jetzt geht es in die nächste Stufe eben. Wie könnte das denn dann aussehen?
Können Sie uns mitnehmen, ein Stück weit zumindest, in das, was Sie beigetragen haben zu dieser Fragestellung? Also was Ihnen wichtig war?
Nö.
Die Fans haben so ein bisschen den Eindruck, dass, wenn über bestimmte Dinge nicht öffentlich diskutiert wird, sie nur an ihre Kaviar-Keminate, das heißt an die VIP-Räume denken und an nichts anderes. Also an Dinge, die unter Umständen Geld verdienen. Jetzt ist Geld verdienen wichtig, aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen. Fans sagen, sie wollen sich gerne auch in so eine Diskussion einbringen. Wird es noch einen Punkt geben, wo sie das zulassen? Oder haben Sie also das vielleicht
mal,
auch schon
unter den Gedanken? Erstmal bedanke mich ja für die Retourkutsche für die Fake News, ja, dass also die Fans sich Gedanken machen um Kaviar. Also ich denke, diese Klassendiskussion, die man da gerne mal bringen wird, die ist schon
lange. Ich glaube, Sie haben mich schon verstanden.
Nee, ich habe das schon verstanden. Gut. Jetzt. So, wenn ich nö sage, dann geht es einfach darum, dass die Liga auf der einen Seite bestimmte Voraussetzungen haben möchte, wo Sie zum Beispiel auch wissen, dass DL-Stadien, gerade was die Medienarbeit etc. betrifft, Kameraposition, all sowas, also das gesamte Thema Kommunikation, Berichterstattung, zum Beispiel auch Auflagen hat. Ich will aber nicht erzählen, dass ein Mannschaftsbus des Gegners auch einen eigenen Parkplatz haben muss, dass die Schiedsrichter Parkplätze haben muss, wo ich echt lachen musste. Nicht, weil ich das doof fand, aber weil ich früher noch unsere Schlachtgesänge vor 30, 40 Jahren Schiedsrichter, wir wissen, wo da ein Auto steht. So, also jetzt weiß ich es ja definitiv, weil ich ihm sogar noch Parkplätze zur Verfügung stelle. Muss demnächst oder auch schon mache. Also das sind ja alles viele Dinge, die jetzt überhaupt nicht in ihre Kaviarhütte reinspielen, sondern einfach Auflagen, zeitgemäße bauliche Ergänzungen wären. Und es geht definitiv nicht darum, größere VIP-Bereiche oder so vordringlich zu bauen. So, ja, das wäre schön für Sie, dass Sie wieder eine Schlagzeile hätten. Aber so
ist der Vorteil, Herr Brück, ist einfach, da man sich ein paar Jahre kennt, weiß man genau, dass wenn man in eine gewisse Kerbe schlägt, ja, mit einer Frage, man auch ein bisschen mehr als eine
Antwort. Wenn Sie das jetzt glücklich machen mit der Bushaltestelle, dann ist ja alles gut.
Ich nehm da jetzt, glaube ich, einfach mal ein bisschen die persönlich emotionalen Komponenten raus, was wir ja in der Vergangenheit in dem Gespräch schon gemerkt haben, dass das meistens eine gute Idee ist. Und wir können ja einfach mal über das sprechen, was veröffentlicht wurde.
Mach doch mal.
Und da geht es um das letzte Treffen am 1. Juli, wo der Entwurf eines Anforderungskatalogs abgestimmt wurde, der zentrale Anforderungen wie zusätzliche Eisflächen, moderne Technik, Zuschauerkomfort und Nachhaltigkeit umfasst. Ich glaube, beziehungsweise das möchte ich Herrn Brück gerne auf die Schulter klopfen als Kommunikationsverantwortlicher, alles, was man an konkreten, selbst wenn es nur Vorstellungen sind, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, 7000 Zuschauer, so und so viele Hospitality-Plätze, das und das an Technik und so weiter und so fort. Am Ende des Tages fällt es dir auf die Füße, wenn es nicht so kommt, und an dem Punkt sind wir schlicht und einfach noch nicht. Und natürlich ist es jetzt, geht um eine Machbarkeitsstudie, wo es um eine Basis geht und nicht darum, dass morgen der erste Spatenstich zu dieser Modernisierung jetzt zitiere ich nochmal, eine baulich und funktional modernisierte zukunftsfähige Eissporthalle zu entwickeln. Darum geht's. Dass wir damit nicht morgen anfangen, ist klar, und natürlich ist das dann auch Teil der Gespräche mit den verschiedenen Fangruppierungen, diesen Input zu sammeln Und ich glaube, alleine die Tatsache, dass man sagt, wir wollen den Standort hier natürlich erhalten, sonst würde man ja keine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, zeigt schon, dass uns das jetzt nicht unbedingt egal ist. Konkreten Output wirst du wahrscheinlich, da kannst du noch so häufig fragen, nicht kriegen. Das tut mir leid, würde ich an der Stelle aber auch unterstützen.
Ja, du schon, das kann ich mir vorstellen. Nein, die Wahrheit ist am Ende, dass man natürlich sagen kann, Machbarkeitsstudie ist behördendeutsch für es passiert doch nichts, oder ob man tatsächlich den Eindruck gewinnt, und das kann man ja, das ist ja die Realität, dass man auch als Stadt Iserlohn, gerade in Zeiten, wo man jetzt nochmal mit Steuerschätzungen zurückgehen muss und die Situation finanziell noch schwieriger zu werden scheint, als sie mal gedacht war, damit schon einen erheblichen Schritt macht. Ist das auch das, was Sie so empfinden, wenn dieser Weg jetzt eingeschlagen wird, Herr Brück?
Deswegen habe ich das am Anfang so gesagt, dass ich das sehr konstruktiv finde. Es gibt wenig Gemeinden, die auf Rosen gebettet sind. Wir kennen die aktuelle Situation, aber das darf eben auch nicht dazu führen. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Auch wir sind als Club nicht auf Rosen gebettet und wir stellen den Geschäftsbetrieb auch nicht ein. Also von daher gilt es, Lösungen weiterzuarbeiten, zu gucken, was ist machbar. Und zum Schluss wird man auch das Thema Geld dann betrachten. Aber wir sind jetzt erstmal auf dem, nachdem jetzt alles zusammengetragen wurde, kommt der zweite Schritt. Und dann, wenn eben sehen, was ist machbar, wir haben auch am Anfang kurz mal vorher drüber gesprochen, das ist ja auch bei einem Umbau während des Spielbetriebes oder ist ja auch, sind größere Herausforderungen, aber all das sind doch mal Fragen, wenn sie auf dem Tisch sind und wenn sie Lösungsansätze erarbeitet werden, was geht nicht, dann sind wir doch schon mal einen viel größeren Schritt weiter als das, den wir jemals waren. Und deswegen finde ich das bis jetzt, ich bin da nicht euphorisch, aber ich sage ganz klar, das ist etwas, wo wir uns, glaube ich, alle mit identifizieren können, wo wir mitgehen können und wo wir auf allen Seiten, auch jetzt sage ich mal von Seiten, von meiner Seite, von den anderen Gesellschaftern sagen, das ist ein gutes Signal, ja, weil es wäre ja schade, wenn wir wüssten irgendwo, ja, in 5 Jahren ist hier Schluss oder in 8 Jahren ist Schluss. Was ist das für ein Signal für die Mitarbeiter so, ja? Sondern was ist das für ein Signal für den Nachwuchs? Was ist das überhaupt hier für unsere Region? Wir wissen, du kannst ja nicht drüber reden, das ist ein Leuchtturm. Und dann weißt du, dieser Leuchtturm wird wie viele andere Leuchttürme an der Nord- oder Ostsee oder was weiß ich wo irgendwann definitiv in 8 Jahren außer Betrieb genommen. Nee, wir sind alle gewillt, diesen Leuchtturm sogar ein bisschen aufzuhübschen und dann eben auch die nächsten 100 Jahre in Betrieb zu halten. Das ist die Intention.
Ich bohre noch ein bisschen. Wir sehen es mir nach.
Du brauchst ja
wenn wir über, wenn wir über, wundern, wenn wir über einen Leuchtturm reden, hätte jetzt auch ein Neubauprojekt einer Halle dem Leuchtturm gut zu Gesicht gestanden. War der überhaupt für 5 Minuten auf dem Tisch realistisch?
Es ist mir doch klar, dass Sie wieder solche Fragen stellen. Das Thema, was zum Schluss rauskommt, lege ich mir nicht fest. Wir sind jetzt in dem Bereich, dass eine Machbarkeitsstudie, so wie Herr Dötsch das gerade zitiert wird, in diese Richtung läuft. Was das Thema Neubau betrifft.
Na, ich könnte es ja auch anders formulieren. Ich könnte Ihnen ja auch sagen, Sie sind einfach nicht visionär. Also allesamt nicht, die da am Tisch sitzen und sagen, warum denkt ihr nicht mal in die Richtung? Jetzt bin ich nicht so blöd, als dass ich sagen würde, dass 80 oder 100 Millionen vom Himmel fliegen und dass ihr dann bauen könnt. Deshalb frage ich ganz bewusst, hat das jemals auf dem Tisch gelegen oder musste man sich einfach früh genug von diesem Thema verabschieden, weil es einfach aufgrund finanzieller Situation der Stadt und auch Machbarkeit der Iserlohn Roosters irgendwie nicht realisierbar ist.
Jetzt muss ich ganz weit zurückgehen.
Gerne, wir haben Zeit. Wir haben
Mitte der 90er Jahre, bevor ich von Jochen Viele angesprochen wurde, ob ich mir das mal anschauen könnte. Das war das letzte Spiel gegen Frankfurt in den Playoffs. Das war auch das letzte Spiel dann. Da gab es auch, wie gesagt, und das bitte, ich nenne keine Rossoral, da gab es immer Visionen. So. Visionen brauchen wir nicht. Wir müssen, der Sauerländer denkt, und deswegen finde ich diesen Begriff, der irgendwie ein bisschen komisch und hölzern klingt, macht, was ist machbar? So. Und wenn jetzt diese Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wird, dann erscheint das jetzt erstmal und wird die Frage beantworten, was ist machbar, was ist nicht machbar. Ob damit das Thema Neubau total vom Tisch war und ist, da werden Sie von mir nichts zu hören, weil das sage ich auch immer, es gibt nichts, was unmöglich ist. Also deswegen würde ich jetzt nie sagen, das ist nie ein Thema gewesen und wird auch nie mehr ein Thema sein. So, da bin ich, ich bin aber auch derjenige, der immer sagt, lass uns über das reden, was konkret derzeit in der Pipeline ist, wo wir wirklich nah drüber nachdenken können. Und da meine ich ja dann auch schon ein langes Zeitfenster. Und ob sich dann nochmal ein Schwenk irgendwann ergeben sollte aus Umständen, die wir heute alle noch nicht einschätzen können, das ist dann so. Aber wir leben jetzt mit dem, was Sie gerade lesen.
Dass Sie sich so eng an diesem Pressemedium, also der Pressemitteilung, ich weiß gar nicht, Bettergesellschaft oder Stadt, nicht, dass ich es falsch sage.
Stadtwerke.
Der Muttergesellschaft, die ja auch, zu der ja auch die Bädergesellschaft gehört, orientieren, zeigt aber auch, dass es ein sehr harmonisches Miteinander sein könnte, was wir da sehen. Und ich sag mal, Sie waren nicht immer derjenige, der auch im Zusammenwirken mit den Stadtwerken der kuscheligste war. Sie haben auch mal deutliche Botschaften ausgesendet. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen relativiert. Dürfen sich die Fans der Iserlohn Roosters bei dieser Gesamtthematik nicht nur verbal, was in der Pressemitteilung steht, sondern auch tatsächlich ernst genommen fühlen, dass ihr Sport dann auch für die Zukunft wirklich eine Zukunft haben soll?
Da müssten Sie die Leute fragen, aber...
Naja, sie erleben die ja an diesem Tisch. Und ich kann ja sicherlich auch andere fragen, das wird man sicherlich jetzt auch in der nächsten Zeit mal tun oder Sie hierher einladen. Also, aber letztlich ist das ja ein Eindruck, der mir wichtig ist, weil Sie haben auch da geboten, dass es nicht immer so war, gerade auch mit einer
Antwort. Also ich kann nur sagen, die handelnden Personen, sowohl bei der Bädergesellschaft, Herr Luig und jetzt gerade auch Herr Timrik und Herr Tigges auf Seiten der Stadtwerke, das sind sehr konstruktive, sehr vertrauensvolle Gespräche. Ich merke aber auch aus der Politik, von vielen anderen oder von allen Gruppierungen irgendwo, dass das sehr positiv bewertet wird. Erstmal, dass man Lösungen sucht. Und ich habe nie in der Vergangenheit unbedingt gegenüber den Stadtwerken Kritik geäußert, sondern wo ich tatsächlich mal verstärkt Kritik geäußert habe, das war das Thema Einbürgerung oder Unterstützung in bestimmten Bereichen, wo ich gesagt habe, es wäre schön, wenn wir mehr Unterstützung im Bereich dessen, was gesetzlich erlaubt ist und was eigentlich auch üblich ist und was uns auch nochmal fördern würde und helfen würde als nicht so finanzstarker Verein. Daran hat sich nicht viel geändert, ehrlicherweise. Und ich habe mir Interesse gelesen, dass, glaube ich, Dresden, was die Zwei-Staaten-Spieler betrifft, glaube ich, der größte Verein jetzt in der Liga sein wird. Es wird auch andere Vereine geben, die da wieder nachbessern. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich so Spieler wie Semdorf, McFalls oder Magascheel oder solche Spieler gerne bei uns im Verein gehabt hätte, dass es leider von Stadtseite, Ausländerbehörde bei uns nicht geklappt hat. Das hat mich verwundert, das verwundert mich heute noch zum Teil. Da würde ich mir noch mehr Unterstützung wirklich wünschen. Das ist... ja, das ist schade, weil ehrlicherweise, wir möchten nur das sieht man ja daran, was mit diesen Spielern passiert ist, die bei uns waren, die wir hier einbürgern wollen, die nicht eingebürgert worden sind. Wir möchten einfach nur das, was gesetzlich zulässig ist, auch gerne hier vor Ort umsetzen. Da würde ich mir von der Stadt Iserlohn mehr Unterstützung wünschen, einen kooperativen Umgang. Aber alle anderen Bereiche, gerade das, was Sie angesprochen haben, zusammen mit den Stadtwerken, mit der Politik, mit den ganzen Parteien, wird sehr viel, sehr konstruktiv miteinander gesprochen. Und auf der anderen Seite, das ist sicherlich etwas, es ist nicht immer notwendig, dass ich alles erzähle, wie wer mit wem zusammenspricht, weil das wäre für Sie schön, aber das ist nicht der Sache dienlich, sondern da habe ich mich eben darauf committed für mich persönlich, ich erzähle dann was und berichte was, was eben natürlich die Fans, die Sponsoren interessiert, wenn da etwas Greifbares umgesetzt werden kann, so wie jetzt in dem Fall. Aber alles andere, finde ich, ist es nicht notwendig, da immer Wasserstandsmeldungen oder sich wichtig zu nehmen. Fakt ist eben nur, dieses Thema, und deswegen, da möchte ich das auch nochmal loben, gerade auch für die Young Roosters, was die Stadtwerke, wir haben eine Lösung gefunden mit den ausstehenden Mieten. Da ist eine sehr positive Lösung gefunden worden, eben, dass dieses finanzielle Loch da gestopft wird. Irgendwo, da hat man sehr, sehr kooperativ miteinander gesprochen. Auch natürlich, klar, dass die Stadtwerke und die Bädergesellschaft sind auch, müssen auch entsprechend profitabel betrieben werden, aber da hat es eine gute Lösung gegeben. Und das habe ich auch zum Ausdruck gebracht, dass ich mich da sehr drüber freue. Also wie gesagt, es wird in vielen Bereichen jetzt sehr, sehr, sehr viel besser zusammengearbeitet. Aber dieses eine Thema, das sage ich auch ganz offen, das ist ehrlicherweise, und da würde ich mich auch über mehr Unterstützung noch freuen.
Ich bin sehr zufrieden mit dem, was man bekommt. Also ich glaube ja immer, dass mancher Satz in der Öffentlichkeit, auch wenn er nicht zu tief ins Detail blicken lässt, gut sind für diesen Podcast, weil vielleicht zwei Leute ihn mehr hören, damit wir endlich mal über die 100er-Marke kommen. Auf der anderen Seite ist es dann tatsächlich so, dass, aber das ist grundsätzlich immer eine Diskussion mit Ihnen, die wir seit vielen Jahren führen, mal im Vorhinein was gesagt, viele Gedanken bei den Menschen beruhigen könnte. Der letzte Punkt vielleicht in diesem Podcast, bevor wir uns, also ich würde mir wünschen, dass wir das halbjährlich vielleicht mal hinkriegen, dass wir uns sehen und wir nicht ein Jahr warten müssen. Es gibt ja immer, also die amerikanische Politik ist wirklich nicht vorbildlich, das haben Sie gerade schon mal gesagt.
Aber, zu Recht möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen.
Oh, guck mal, da kommt er auch nochmal aus dem Busch. Aber eins haben Sie immer ganz interessant. Das ist diese State of the Union-Ansprache, die der Präsident zweimal im Halbjahr, also einmal im ersten und einmal im zweiten Halbjahr macht. Wenn Sie jetzt nochmal zwei Minuten haben zum State of the Union der Iserlohn Roosters.
Der schiebt Sie gerade in die Trump-Ecke. Das ist
nein, bewusst, das ne? würde ich niemals tun. Da kann er sicher sein. Aber Sie können es ja auch aus der Biden-Perspektive machen. Wie würden Sie sagen, steht dieser Verein im Moment da im Sommer 2025?
Die Kernaussage, und das ist manchmal ermüdend für mich ehrlicherweise, ist, dass ich finde, Sommer 2025 heißt Deutsche Eishockeyliga, Spielsaisonbeginn Mitte September, 26. Saison in der Deutschen Eishockeyliga. Und ich habe es immer, ich bin immer Zahlen, Daten, Faktenmensch gesagt, es gibt glaube ich 25 Vereine, die schon mal seitdem in der Deutschen Eishockeyliga gespielt sind, aber nur noch 5, glaube ich. Bitte, ich werde es nicht im Detail nochmal nachreden, ob 6 sind oder 7 oder 4, ist mir auf gut Deutsch scheißegal. Aber es gibt nur noch eine Handvoll, die seit Beginn dabei war, aus unterschiedlichsten Gründen. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, unabhängig davon, dass auch zum Beispiel die Zeiten ab 94 bis 2000 toll waren. Aber was in der Kombination jetzt mit diesen 25 Jahren, dass uns das alle sehr stolz machen kann und dass das eben im Grunde auch ist, was bei allem, wo wir über Dinge diskutieren und Sie versuchen auch diese kritischen Punkte da zu beleuchten, wo wir uns wirklich auch auf die Freude, weil warum sitzen wir jetzt hier? Wir ziehen so viel Energie daraus, ja, dass wir das einfach gemeinschaftlich bewahren sollten. Und ich fand zum Beispiel auch, ich will das nicht erleben, toll, als ich so erlebt habe, was mit VfB Bochum passiert ist, die dann auch im schweren Abstiegskampf waren und mit welchem Respekt die dann diese Situation auch angenommen haben, sowohl von den Fans, von den Sponsoren. Und ich finde, wie gesagt, es geht auch nicht, und das war ja so ein bisschen ihr Thema, immer um mich oder die Auseinandersetzung. Ich bin ja zum Schluss ein Platzhalter. Da kann ja jeder andere hier sitzen. Und zum Schluss geht es darum, wirklich all das zusammenzulegen im Positiven, was wir alles in die Waagschale werfen können. Und auf der anderen Seite die Dinge, die dann vielleicht wirklich zum Teil mal kritisch betrachtet werden, zu verbessern. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Aber bei allem, wie gesagt, wir sind eine Region, und ich habe gesagt, das Schützenfest ist auch so etwas, was mich wirklich berührt, wie viele Menschen da sich zusammenfinden und Emotionalität zeigen und Loyalität und Identität mit dieser Region, mit dieser Stadt. Und das, finde ich, schafft aber erst recht auch das Eishockey. Und das sollten wir gemeinschaftlich bewahren. Und das ist auch, glaube ich, die Aufgabe von mir, von allen Gesellschaftern, von allen Sponsoren und Fans und auch sicherlich der sportlichen Leitung und den Spielern. Und das ist etwas, was es schützenswert gibt, weil es gibt viele Städte, die haben das nicht mehr. Die haben diese Identität nicht mehr, die haben auch nicht mehr diesen emotionalen Leuchtpunkt. Und das finde ich, würde ich mich freuen, wenn wir da natürlich auch über ein bisschen mehr sportlichen Erfolg da das Ganze nochmal mehr zum Glühen kriegen würden.
Ich würde es gerne so stehen lassen als Abschlusswort. Aber Sie haben gerade noch einen Punkt angesprochen unter dem Motto, alle sind ersetzbar. Ich weiß, dass Sie das denken, auch über sich. Aber warum hat sich in 31 Jahren keiner herausgestellt, der tatsächlich mal das hinkriegen könnte? Also wie schwer, könnte ich jetzt fragen, ist der Job? Aber wir wollen Sie jetzt gar nicht feiern, aber es muss ja auch einen Grund geben, warum Sie immer noch da sind. Und das meine ich nicht nur von Ihnen aus, denn es scheint ja noch keine Alternative zu geben für die Zukunft.
Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden.
Das ist das. Er will wissen, wie lange Sie noch machen.
Nein, nein, das würde ich nicht so formulieren. Aber gibt es eigentlich für Sie, oder warum hat sich nie jemand rauskristallisiert, der gesagt hat, ich mache es besser und ich mache es jetzt auch? Das könnte eine Frage sein. Oder es könnte auch ein Teilbereich sein. Haben Sie eigentlich für sich schon mal einen Nachfolger? Weil bei all den Herausforderungen, die Sie hier ausskizziert haben in diesem Podcast, gibt's ja scheinbar im Moment keinen, der aus dem Sack kommt und sagt, ich mache das jetzt mal besser, als es der Brück machen würde. Und das will ich jetzt nicht lobend sagen, weil Sie haben mich heute so geärgert bei manchen Situationen. Aber es ist trotzdem die Wahrheit, oder?
Ich finde die Frage falsch in Teilbereichen. Also es geht nicht darum, dass jemand aufsteht und sagt, er macht es besser als ich. Ja, das ist ja nicht der Ansatz, sondern ähnlich wie bei den sportlichen oder Sportdirektor kommt dann irgendwann jemand oder die Tür geht auf, wo man sagt, pass auf, das ist jetzt der Moment. So. Und wenn wir darüber reden, dann ist es natürlich so, dass sowohl ja ich mir natürlich schon Gedanken darüber mache, wie eine Nachfolge da eingeleitet werden soll, kann, muss. Und ich vertrete immer die Auffassung, und das werde ich weiterhin tun, das wäre sonst dumm von uns allen, auch den anderen Gesellschaftern, wenn wir nicht in der Lage wären, sagen wir mal, diese Position, die natürlich im Vordergrund steht, eben werthaltig gleich oder besser zu ersetzen. Das ist sicherlich eine Aufgabe, die wir gemeinschaftlich zu lösen haben. Das ist jetzt die letzten, wir müssen ja nicht über 31 Jahre reden, dass diese Aufgabe irgendwann näher rückt. Das kann so sein oder das ist dann so. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass das geht und auch zu dieser Verbesserung der Strukturen. Da muss man sich ja darüber unterhalten, was sind meine Aufgaben eigentlich und warum ist das vielleicht so wichtig und warum ist es vielleicht so schwer zum Teil zu ersetzen. Aber ich bin schon der Meinung, dass, das ist ein dämlicher Satz, also ich kann morgen tot umfallen oder eben mir passiert was oder sonst was, dann wird das Eishockey hier weitergehen. Und das ist auch der Sinn des Ganzen. Ja, es geht ja nicht, ich sag's nochmal, es geht nicht um mich, es geht um diesen Verein. Ich bin sicher, dass alles sehr, sehr positiv, auch ohne mein Zutun hier weitergehen wird.
Sagt Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter der Iserlohn Roosters im Podcast Kühe, Schweine, Iserlohn, in dem ich zu viel und Felix zu wenig geredet habe, was vielleicht in den unterschiedlichen Rollen heute mal begründet liegt. Und wir denken nochmal eben kurz, bevor wir uns verabschieden, an den Sponsor.
Die eigene Wohnung renovieren, während man drin wohnt? So verrückt kann doch keiner sein. Allerdings, es gibt Leute, die haben das schon gemacht und sind zufrieden. Die haben es mit uns, mit Maler Rentfort gemacht. Wir haben freundliche und aufmerksame Mitarbeiter, die wirklich sauber arbeiten. Die räumen die Möbel für sie raus und wieder rein und decken richtig gut ab. Tolle Farben, Tapete, Teppiche. Wir beraten sie detailliert bis zu ihrem Traumergebnis. Melden Sie sich unverbindlich und wir reden miteinander. Sie finden uns unter rentfort.de. Rentfort mit einem N und hinten mit DT. Das war Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio MK Roosters Hockey Podcast. Präsentiert von Maler Rentfort.
Das war's für heute. Jetzt dürfte der nächste Podcast, aber das ist nur meine Meinung, auch da wird sich Felix nicht so äußern, hoffentlich mit Daniel Fischbuch sein.
Du hast jedes Recht der Welt, jederzeit deine Wünsche zu äußern.
Ich bin gespannt.
Ich werde natürlich alles tun, um das möglich zu machen. Aber zaubern kann ich auch nicht.
Tschüss, Mirko.
Tschüss, Felix.
Bis nächste Woche. Oder so.